du hörst einen Podcast von Rabe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Lavandu, der Sendung für junge Erwachsene auf Radio Rabe. Ich, der Viktor, bin hier im Studio mit der Alisha und der Jule. Alisha, du bist hier das erste Mal bei uns. Willst du vielleicht gerade sagen, wieso wir die Ehre haben, dass du uns heute besuchst?
Ja, hallo zusammen. Wie schon gesagt, ich bin die Alisha und ich bin von der Jule eingeladen worden heute. Wir studieren zusammen und ja, ich bin heute da, um ein bisschen mit euch über das heutige Thema zu reden.
Ja, du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung im Radio, oder nicht?
Ja, ganz ein bisschen. Ich und zwei Kolleginnen haben letztes Semester unser FH-Radio übernommen und machen seitdem alle zwei Wochen auch eine Radiosendung.
Dann sind wir doch voller Zuversicht, dass die Sendung ein absoluter Hit wird. Unser Thema steht dem auf jeden Fall nicht im Weg. Und zwar reden wir heute über Barrierefreiheit. Was haben wir aus dabei, Alisha?
Wir haben ein paar ganz spannende Interviews für euch vorbereitet. Einerseits haben wir ein Interview mit Bernmobil, dann auch mit dem Museum für Kommunikation und zuletzt noch mit der Stiftung Zugang für alle. Da geht es dann ein bisschen ums Digitale und um die Webseiten.
Ja, wir haben vor dieser Sendung wirklich brutal Gas gegeben. Also ich glaube, wir haben einen neuen Rekord geschlagen an verschiedenen Interviewpartnern in einer Sendung. Und zudem haben wir eben auch noch einen Studiogast bei uns heute, und zwar ist das der Alain Bader. Herzlich willkommen.
Guten Abend miteinander.
Genau, und merci vielmals, dass du uns heute besuchst. Wir freuen uns sehr auf den Teil mit dir. Der kommt ein bisschen später, aber freut euch auf jeden Fall drauf. So, wir kommen zu unserem Infobeitrag, zu unserem altbekannten und traditionsreichen Infobeitrag. Wie immer wollen wir euch bevor dass wir so richtig in die Sendung losstarten, mit ein paar Infos versorgen, die ihr braucht, um vielleicht den Rest von der Sendung zu verstehen.
Genau, klären wir vielleicht mal zuerst die Frage, was bedeutet überhaupt Barrierefreiheit, Viktor?
Ja, Barrierefreiheit bedeutet, dass Räume, Angebote und Informationen so gestaltet sind, dass alle Menschen sie möglichst selbstständig, ohne besondere Erschwernis und ohne fremde Hilfe nutzen können. Unabhängig von Behinderung, Alter oder anderen Einschränkungen.
Barrierefreiheit meint nicht nur Rampen und Aufzüge, sondern die Gestaltung der gesamten Umwelt. Gebäude, Verkehr, Produkte, Dienstleistungen und digitale Angebote. Menschen sollen in der allgemein üblichen Weise am Alltag teilnehmen können, ohne Sonderwege oder Extrahilfen zu brauchen.
Dabei gibt es verschiedene Bereiche, die wichtig sind zu erwähnen. Zuerst mal die physische Umwelt, das heisst stufenlose Zugänge, Rampen, Aufzüge, breite Türen und Wege, verständliche Leitsysteme, taktile Bodenmarkierungen und gut lesbare Beschilderungen. Also ich würde sagen, so das, was man sich als allererstes unter Barrierefreiheit vorstellt, salopp gesagt.
Was aber auch ein wichtiger Teil davon ist, ist die Kommunikation und Information. Also zum Beispiel, dass man auf Webseiten oder bei anderen Druckmaterialien oder so eine leichte Sprache benutzt. Dass es zum Beispiel auch Gebärdensprachdolmetschung gibt, Untertitel, gut lesbare Texte, klare Piktogramme.
In unserer heutigen Welt ist natürlich auch extrem wichtig, dass die digitale Barrierefreiheit gewährleistet ist. Das heisst, Websites und Apps, die für Screenreader nutzbar sind, mit Alternativtext für Bilder, gute Kontrastgestaltung, klare Struktur und sie sollen auch bedienbar sein per Tastatur.
In der Schweiz ist die Barrierefreiheit vor allem im Behindertengleichstellungsgesetz, dem BHIG, geregelt, das seit dem 1. Januar 2004 gilt. Das BHIG verpflichtet Bund, Kantone und bestimmte private AkteurInnen, Barrieren abzubauen und Benachteiligung von Menschen mit Behinderung zu verhindern oder zu verringern.
Als nächstes haben wir unser erstes von vier Interviews bereit. Ich kann nicht aufhören, es zu betonen, weil ich glaube es fast selber nicht.
Ja, wir sind schon sehr stolz darauf. Und zwar ist das Interview mit Rolf Meyer. Er ist der Leiter Kommunikation von Bernmobil. Und unsere erste Frage an ihn war, was macht Bernmobil denn überhaupt für die Barrierefreiheit?
Ja, Bernmobil macht sehr viel. Es ist natürlich unser grosses Anliegen, dass alle Menschen, also auch Menschen, die eingeschränkte Mobilität haben, den öffentlichen Verkehr autonom benutzen können. Die Massnahmen können wir auch vielen anderen Fahrgästen zu gut, seien das Seniorinnen und Senioren, die vielleicht auch nicht mehr so gut zu Fuß sind, Eltern mit Kinderwagen zum Beispiel, oder auch wenn man vielleicht mal selber verunfallt ist und an Krücken muss gehen, dann ist es sicher gäbig, wenn man ebenartig ins Fahrzeug kann einsteigen kann.
Wie ist denn da so der Prozess? Ladet ihr auch TesterInnen ein oder gibt es ein Best Practice oder wie funktioniert das genau?
Wie schon gesagt, gibt es erstens mal viele gesetzliche Vorgaben und Richtlinien, die wir einhalten müssen. Also wenn wir zum Beispiel ein neues Fahrzeug kaufen, dann müssen wir die gesetzliche Vorgaben und Richtlinien erfüllen, sonst wird dieses Fahrzeug gar nicht zugelassen. Dort pflegen wir aber auch einen regelmässigen Austausch mit den lokalen Behindertenorganisationen. Also wir können sie einbeziehen, wenn wir zum Beispiel ein neues Fahrzeug beschaffen oder eben eine neue Anzeige beschaffen, damit das dann eben auch ihren Anforderungen entspricht. Und da geht es zum Beispiel darum, eben Kontrast von einer Haltestelle, Haltestange im Inneren vom Fahrzeug, oder dass zum Beispiel eine sehbehinderte Person nicht in die hineinläuft, oder dass keine Hindernisse im Weg sind, oder dass genug Platz hat für einen Rollstuhl, dass der Rollstuhl sicher kann platziert werden. Dann auch Neigungswinkel vom Einsteigen, damit auch das eingehalten wird, dass also zum Beispiel Rollstuhl bequem könnt selber reinfahren.
Gibt es denn irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, ganz abseits von den Gesetzen, aber das wäre noch ausbaufähig betreffend Barrierefreiheit im ÖV?
Ja, ein grosses Problem sind natürlich dort, wo wir viel Geld in die Hand müssen nehmen oder eben bauliche Massnahmen ergreifen, und das sind natürlich alle unsere Haltstellen. Und ich muss sagen, die Haltstellen, die gehören nicht Bernmobil, sondern die gehören der Stadt Bern beziehungsweise den umliegenden Gemeinden wie Könitz oder Ostermundigen. Und die sind auch verpflichtet, die Haltestellen behindertengerecht umzubauen. Aber wie gesagt, das sind auf unserem Netz allein fast 350 Haltestellen, die müssen angepasst werden. Und das ist ein langwieriger, grosser Prozess mit grossen Kosten.
Was sind denn bei euch jetzt spezielle Herausforderungen mit der Barrierefreiheit?
Ja, es gibt verschiedene Herausforderungen. Hohe Kosten, oder? Dort ist immer die Frage, ja, ist es verhältnismäßig, so viel Geld auszugeben für halt gleich relativ wenig Fahrgäste im Vergleich zu den anderen Fahrgästen. Dann gibt es bei den Fahrzeugen technische Limiten, oder? Ich meine, wenn man so ein Tram oder einen Bus schaut, oder? Man kann den Boden nicht ebenartig machen, sondern das Fahrzeug hat eine gewisse Bauhöhe. Dort macht man zwar einen Niederflur-Einbau, aber dann sieht man zum Beispiel in den Fahrzeugen, dass viele Sitzhütten so wie auf Podest oben sind. Das ist echt, wie man den Boden tief ist und die Räder dann ins Wageninnere schauen, oder? Und das ist zum Beispiel für kleinere Personen dann wieder nicht geeignet, auf die Sitz raufzukommen, oder? Und dann vielleicht ein Punkt noch, die Dienstleistung vom unserem Fahrpersonal, das ist auch wichtig. Wenn sie mit dem Bus kommen, oder, dann müssen sie sehr nah an die Haltekante anfahren. Und das ist eine grosse Herausforderung, oder? Und das können halt nicht alle gleich gut. Und wenn das Fahrzeug zu weit weg ist, dann bringen all die Massnahmen nichts, weil dann ist der Spalt zu breit, damit man mit dem Rollstuhl selber reinfahren kann. Das sind zum Beispiel so Sachen, eben, wo man vielleicht als normaler ÖV-Benutzer nicht sieht. Eben, es gibt viele Konflikte plötzlich, wo man sich dann muss entscheiden, ja, welche Lösung tut man jetzt treffen oder zu welchen Ungunsten tut man jetzt entscheiden oder eben zu welchen Gunsten entscheiden. Und das ist nicht immer einfach.
Was wäre denn so ein Tipp, den ihr anderen Unternehmen geben könnt, aus eurer Erfahrung raus?
Unsere Branche hat vielleicht, wo vor 20 Jahren das Behindertengleichstellungsgesetz kam, ein bisschen Mühe gehabt. Gesagt, ja, für was müssen wir das all das machen, für so wenige Fahrgäste. Ich glaube, man sieht heute, viele Massnahmen kommen eben allen Fahrgästen gut, oder? Man muss immer das Gesamtbild sehen. Und dann muss man die Lösungen, denke ich, wirklich konsequent von Anfang an mitdenken, nicht etwas bauen und dann nachher umbauen oder reparieren. Das gibt meistens keine guten Lösungen.
Das war das erste Interview von der heutigen Sendung. Ihr seid hier bei Lavandel und wir haben heute das Thema Barrierefreiheit.
Und weiter geht's auch schon mit dem zweiten Interview von vier, wie der Victor so gerne betont tut heute Abend, nämlich mit der Veronika Reyes von der Kommunikation. Sie ist Kommunikatorin und zuständig für Diversität und Inklusion. Und unsere erste Frage an sie ist gerade, was macht denn das Museum für Kommunikation für die Barrierefreiheit?
Vielleicht ist es hier wichtig zu sagen, dass wir im Museum unter Barrierefreiheit unterschiedliche Dimensionen verstehen. Also es gibt die bauliche Zugänglichkeit, aber auch kommunikative und soziale Aspekte. Also Inklusion ist auch es geht um, wer kommt ins Museum überhaupt, welche Art Barrieren da sind, geht es vielleicht einfach Zugänglichkeit physisch, aber auch vielleicht fühlen wir uns nicht wohl oder ist die Ausstellung ein bisschen zu reizvoll. Also es geht um eine ganz, ganz große, sagen wir, ein Spektrum. Und wir haben vieles erreicht, denke ich, aber der Prozess ist nicht abgeschlossen. Und im Alltag spielen natürlich auch die Kommunikatorinnen, diese Personen, die als Gastgeberinnen in der Ausstellung sind, eine wichtige Rolle, weil so können wir Personen in der Ausstellung wirklich so individuell begegnen und uns um sie kümmern können. Und das finde ich jetzt besonders für ein Museum.
Ja, wie findet man denn heraus, ob das für die einzelnen Personen passt?
Der Prozess ist sehr unterschiedlich, weil je nach Massnahmen wäre das anders sein. Ich denke zum Beispiel für die Kernausstellung würde diese Vision von Inklusion schon von Anfang an ins Konzept integriert. Also wir haben versucht zum Beispiel, dass die meisten Stationen funktionieren für mehrere Sinnen oder dass es gibt so ganz viel so Hands-on-Stationen oder die Lesbarkeit der Texte, also das ist auf einer Ebene. Aber es gibt auch zum Beispiel für jede Wechselausstellung haben wir gedacht, wir testen eine besondere inklusive Maßnahme. Das kann sein von wirklich sehr, sehr unterschiedlich leichte Sprache oder vielleicht geht es einfach um eine andere Sprache wie Englisch, die gar nicht in eine von unseren in der Kernausstellung ist, also vielleicht ist das nicht so, war früher nicht gedacht für die Wechselausstellung auch auf diese Sprache. Oder wir machen so Projekte mit Menschen mit Migration oder Fluchterfahrungen oder sind in Kontakt mit verschiedenen Vereinen für Alzheimer zum Beispiel, Neurodiversität. Also das sind so wie Sachen, dass wir können auf verschiedene Ebenen reagieren.
Wo ist im Moment vielleicht das Museum für Kommunikation noch daran arbeiten, das Museum inklusiver zu machen?
Ich denke, konkret gibt es auch so immer die Herausforderung, wird gesagt, wie können wir wirklich das ernst nehmen und wirklich möglichst viele Personen erreichen. Es gibt konkrete Beispiele, dass wir wissen, dass sie nicht so gut sind. Zum Beispiel, Entschuldigung, im Café gibt es keine Toiletten für Personen im Rollstuhl. Oder die Türen sind zu schwer, also da müssen wir noch uns verbessern. Also es gibt definitiv so bauliche Zugänglichkeit, die ein Thema ist. Aber ich glaube, es ist auch eine Frage für mich wäre oder etwas sehr interessant. Wir haben uns sehr lange konzentriert auf Barrierefreiheit als Gastgeberinnen, also als Museum für unsere Besuchenden. Und für mich wäre interessant, das noch als Arbeitgeber noch ein bisschen weiter zu denken. Also für mich wäre das ein bisschen ausbaufähig.
Was sind vielleicht Herausforderungen dran, ein Museum inklusiv zu machen?
Wir denken oft, dass das Museum vielleicht ist einfach, das Museumsbesuch beginnt nicht nur, wenn du vor der Tür bist. Und ich denke, das ist auch etwas, das wir denken, so als kulturelle Institution, es geht von dem Programm, wie können wir es interessanter machen, wer fühlt sich überhaupt wohl im Museum, was machen wir mit der Ausstellung, sprechen Sie verschiedene Personen, wie können wir das kommunizieren. Zum Beispiel haben wir einen Rundgang auch virtueller Rundgang auf dem Webpage, wie ist das Haus erreicht, was könnten die Leute erwarten, wenn sie kommen, was sind vielleicht mehrere Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger sein kann. Also ich glaube, alle diese Themen sind auch ein Teil von dieser Barrierefreiheit.
Was würdet ihr Leuten mit auf den Weg geben, wenn sie ein Projekt haben und das gerne auch inklusiver möchten gestalten?
Eine richtige Haltung kostet nichts, oder? Und das hat keine Grenzen. Also auch mit wenigen Ressourcen kann man kleine Schritte tun, die unter Umständen eine große Wirkung haben. Und ich denke, auf jeden Fall lohnt es sich wirklich, mit Personen das zu testen und nicht nur so Betroffene einladen und nicht Achtung auf diese Tokenism, also jetzt irgendwie divers, haben wir so Check, das erreicht. Aber auch mit Expertinnen zu arbeiten und dann diese so wie fachbetroffenen Personen auch ist wichtig, also Betroffenen, die Fachwissen haben, es ist nicht das Gleiche als einfach nur ein betroffenes Publikum. Das würde ich definitiv so empfehlen mit beiden.
Wir machen weiter mit der Regina Reusser. Sie arbeitet als Accessibility Consultant bei der Stiftung Zugang für alle. Ihr Schwerpunkt liegt dabei bei den Screenreader und sie selber ist seit 30 Jahren blind.
Wie sieht so ein Arbeitstag aus bei dir?
Das sieht so aus, dass wir Webseiten testen von vor allem Firmen oder Behörden oder auch Vereine waren schon bei uns, um die Webseiten auf Barrierefreiheit zu prüfen. Wir gehen aber auch an Institutionen wie Uni oder ETH, um über Barrierefreiheit aufklären oder so wie sensibilisieren. Wir haben auch Modul. Wir machen auch im Modul mit bei den Bildungsinstitutionen, wo es um Barrierefreiheit geht.
Mega cool. Magst du uns vielleicht gerade erzählen, wie navigiert man denn mit einer Beeinträchtigung im Internet?
Es kommt ein bisschen auf die Beeinträchtigung drauf ab, also die Navigation. Das heisst eben zum einen, sich zu bewegen im Internet, aber man muss sich ja auch orientieren auf einer Webseite. Eben die Navigation ist in erster Linie für Menschen mit visuellen Beeinträchtigungen ein Thema, aber auch für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen. Leute, die Sehbehinderungen haben, die nutzen zum Teil Vergrößerungsprogramme und können noch die Maus bedienen, wie dir wahrscheinlich auch. Aber an einem gewissen Punkt, wenn der Sehrest schlecht wird oder man gar nichts mehr sieht, dann kommen sogenannte Screenreader zum Einsatz. Das ist Software, wo der Inhalt vom Bildschirm in hörbare Sprache umwandeln oder in Blindenschrift. Und die Leute, die eben den Screenreader nutzen, die tun mit der Tastatur navigieren durch das Internet, weil sie sehen ja den Mauszeiger nicht.
Wie darf ich mir so einen Screenreader vorstellen? Ist das ein Programm oder ist das ein kleines Maschinchen, das ich mit mir herumtrage?
Also das ist ein Programm. Es gibt Programme, die sind schon eingebaut. Also jedes Smartphone zum Beispiel hat heutzutage einen Screenreader. Da kannst du nur per Tastenkombination oder Geste aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, was man ihn braucht. Es gibt auch Screenreader, die man noch zusätzlich abladet. Das ist dann vor allem für Windows. Und aber man kann auch zum Beispiel, eben, wenn man sich jetzt etwas in Blindenschrift ausgeben will, kann man dann eben so genannte Braillezeile sich das ausgeben. Das ist wie eine, ja, statt dass du mit dem Bildschirm vom Bildschirm ablesest, ist das ein Gerät, das dann das in Blindenschrift ausgibt und wir dann das können ablesen.
Was gehört denn alles zu einer barrierefreien Webseite?
Zum einen eben die klare Strukturierung, sowohl visuell als auch im Code. Wie ich vorher schon gesagt habe, zur Orientierung für alle. Aber auch gute Kontraste sind wichtig, dass sich der Text oder Bedienelement gut abheben vom Hintergrund. Es ist auch wichtig, dass Grafiken richtig zubereitet oder aufbereitet sind, weil Grafiken, die zum Beispiel Informationen vermitteln wollen, die müssen sogenannten Alternativtext haben, der vom Screenreader vorgelesen wird. Wichtig ist aber auch zum Beispiel Multimedia-Inhalt, dass die richtig aufbereitet sind, dass die für mehrere Sinne zugänglich sind. Zum Beispiel ein Video mit gesprochenem Inhalt braucht Untertitel. Oder wenn jetzt in einem Video visuelle Inhalte vermittelt werden, wenn eine Telefonnummer eingeblendet wird oder ein Name, dann muss dann auch noch gesprochen sein, weil sonst geht es an blinden Leuten vorbei oder Leuten, die eben den Bildschirm nicht sehen oder schlecht sehen.
Wenn ich jetzt für mich selber eine Webseite erstellen will, was ist so das Wichtigste, worauf ich schauen muss, dass es für alle zugänglich ist?
Am wichtigsten, würde ich sagen, ist, dass Barrierefreiheit von Anfang an im Konzept drin ist und nicht erst am Schluss, weil das kann dann mühsam werden, das umzubauen. Das ist wie wenn du ein Haus baust und zuerst irgendwie Wasserleitungen baust oder irgendwas baust und nachher solltest du das noch ändern, nachträglich. Und was auch wichtig ist, wenn man Nutzertests macht, dass man auch Leute mit Behinderungen einbezieht. Weil da kommt man dann die besten Resultate über, wenn was passiert, wieso und warum.
Ja, unser Alltag wird zunehmend digital. Was bedeutet denn die Digitalisierung für die Barrierefreiheit?
Das ist zum einen, bietet das eine riesige Chance für die Leute. Zum Beispiel dank der Digitalisierung können jetzt blinde Leute ihre Finanzen regeln, dank E-Banking. Es muss nicht mehr immer aus dem Haus gegangen werden, für etwas zu erledigen. Also man muss nicht mehr in den Laden einkaufen, was vielleicht nicht barrierefrei ist. Aber auf der anderen Seite ist es leider so, dass Barrierefreiheit oft vergessen wird bei der Entwicklung. Und so sind die Chancen gerade wieder weg, weil eben die Punkte nicht beachtet werden.
Ja, das ist mega spannend. Ich glaube, wir wären mit unseren Fragen durch. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben oder wo du findest, das müssen unsere RadiohörerInnen jetzt unbedingt auch noch mitbekommen?
Ja, es ist einfach wichtig zu wissen, Barrierefreiheit ist nicht einfach ein nice to have. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Und es hilft nicht nur Leuten mit Behinderung, also sowohl physisch als auch digital. Also wenn du ein Trottoir hast mit genügend Absenkung oder ein ÖV, der ebenerdig ist, kann auch jemand mit Kinderwagen einsteigen oder mit Rollkoffer oder XY. Also das sind nur ein paar Beispiele, dass Barrierefreiheit für alle hilfreich ist.
Ja, und wir kommen jetzt zu unserem Studiogast, der hier seit dem Anfang auf seinen Einsatz wartet. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben Alain Bader hier bei uns zu Gast. Du kannst dir gerne gerade mal selber vorstellen, wieso du da bist, was du machst.
Sehr gerne. Alain Bader ist mein Name. Ich bin 36. Ich wohne hier in der Stadt Bern. Und ich bin zum einen sehr stark sehbehindert, also ja, Sehrest von etwa 2%. Und ich lebe mit Kleinwuchs. Ich bin knapp 1,20 Meter gross, wenn man es aufrundet. genau. Und ich arbeite für eine Organisation, die heißt Sensibility. Und wir befassen uns eben mit Barrierefreiheit, mit Abbau vor allem von Hindernissen.
Wie kann man sich so einen Arbeitstag bei dir vorstellen? Also was macht Sensibility genau?
Was wir machen, wir organisieren Schulungen und Workshops. Also angefangen haben wir ganz einfach mit Perspektiven wechseln, sagen wir dem, wo wir quasi angeboten haben, dass die Leute zu uns kommen können, beziehungsweise wir kommen zu ihnen und dann müssen sie im Rollstuhl sitzen oder sich mit so einer Augenbinde über und laufen dann blind und mit einem Langstock müssen sie sich orientieren. So haben wir eigentlich angefangen, einfach mit so Selbsterfahrungskurs, um den Leuten auch aufzuzeigen, was gibt's für Barrieren und Verhindernisse im Alltag oder jetzt in ihrem Geschäft oder am Bahnhof Bern oder wo auch immer. Also wir machen das eigentlich so ziemlich überall, wo man das will machen. Und wir haben aber daraus heraus auch weitere Workshops entwickelt, wo wir dann wirklich auch konkret mit Firmen Barrieren anschauen oder wir machen Begehungen. Wir arbeiten sehr viel mit Kulturlokalen, wo wir auch über inklusive oder barrierefreie Angebote quasi reden oder quasi mit ihnen erarbeiten. Genau, wir machen Beratungen, ganz verschieden.
Ja, wenn du von diesen Kursen redest, wo die Leute wie das selber erfahren können, wie das ist, wie läuft so ein Kurs ab oder was sind dann Feedbacks eigentlich? Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, es ist relativ einfach. Also die Kunden kommen meistens zu uns mit irgendeinem Bedürfnis. Manchmal ist es so einfach ein Teamanlass, wo man ein bisschen, halt den Leuten ein Erlebnis bringen. Oft ist es aber wirklich auch, um quasi ein Büro oder eine Umgebung zu testen auf seine Barrierefreiheit. Und dann ist es eigentlich so, dass unsere Kunden können sagen, auf was wollen sie den Fokus legen. Eben, also für jetzt Perspektivenwechsel bietet sich halt schon vor allem Rollstuhl und Sehbehinderung als Thema an, weil das ist wie am einfachsten zu simulieren. Und dann gehen wir vor Ort und dann gibt es halt die verschiedenen Perspektivenwechsel. Und das Feedback ist halt eben wirklich so, wir machen das seit 10 Jahren und es hat sich extrem bewährt, weil den Leuten wird einfach viel mehr bewusst, wie schwer halt manchmal auch gewisse Barrieren zu umgehen sind oder Hindernisse zu umgehen. Also wenn halt in den Normen oder im Gesetz steht, ja, ein Absatz darf so und so hoch sein. Und wenn man dann auch mal wirklich mit einem Rollstuhl über so einen Absatz fährt, erlebt man erst, wie schwierig selbst ein normentsprechender Absatz immer noch kann sein für jemanden, der im Rollstuhl sitzt. Oder wie die Orientierung funktioniert, wenn man nichts mehr sieht. Mhm. Und wie kleine Hindernisse eben den Weg dann extrem verlängern können und man halt viel mehr Zeit braucht für einen Weg, den man sonst tagtäglich macht und das Gefühl hat, man hat so 2 Minuten. Und ja, das ist so ein Erlebnis und es bleibt einfach den Leuten viel mehr, als wenn man hergeht und eine Stunde etwas erzählt über die täglichen Barrieren.
Mhm. Gibt es Sachen, die sich im Arbeitsprozess vielleicht verändern, wenn man mit einer Behinderung arbeiten tut?
Eigentlich im besten Fall nicht. ich würde sagen, wenn man mit... Also es ist immer gut, wenn man einen Job überkommt. Also es ist wirklich ein Thema für viele Menschen mit Behinderungen, überhaupt eine Stelle zu bekommen. Und wenn man eine Stelle hat, als was auch immer, ist es natürlich wichtig, dass man den Arbeitsplatz gut einrichtet, mit den Hilfsmitteln entsprechenden. Also ich bringe halt dann meine Hilfsmittel wie mit. Also das ist ja auch so ein so ein Irrglaube von vielen, dass dann der Arbeitgeber muss quasi, keine Ahnung, Geld in die Finger nehmen für Softwares oder was auch immer. Das stimmt nicht, das muss die IV machen. Und dann bringt man die Hilfsmittel mit oder schaut halt, dass man einen Arbeitsplatz gut einrichten kann. Und dann sollte eigentlich die Arbeitsprozesse ganz normal laufen, wie mit Menschen ohne Behinderungen.
Also du hast ja bei Sensibility eigentlich auch eine recht hohe Position, blöd gesagt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr zu deiner Funktion noch erzählen und wie dein Arbeitsalltag jetzt persönlich aussieht?
Ja, also ich bin Co-Geschäftsleiter, es sieht besser aus, als es ist. Also man muss vielleicht ein bisschen erklären, Sensibility, wir haben eine Geschäftsstelle und dort arbeiten wir zu zweit. Und wenn ich sage, ich bin Co-Geschäftsleiter, meine Kollegin ist quasi die andere Co-Geschäftsleiterin. Und wir machen wir einfach quasi die ganze Administration. Ich bin noch ein bisschen für die Buchhaltung zuständig. Also so unser Arbeitsalltag ist nicht so mega spannend, ist halt ein Bürojob. Aber wir gehen auch vor Ort und leiten die Kurse zum Teil leiten oder begleiten oder auch Beratungen machen. Das ist halt einfach nicht täglich, das ist vielleicht einmal in der Woche oder 2-3 Mal im Monat. Aber wichtig zu sagen ist, wir haben einen Pool von etwa 40 Leuten, die mit ganz verschiedenen Behinderungen leben, also wirklich von Mobilität über Sehbehinderung, über Hörbehinderungen bis zu Neurodivergenzen und psychischen Erkrankungen. Und die Leute bieten mir dann einfach immer auf. Also wenn wir Anfragen bekommen für einen Workshop zu dem und dem Thema, wissen wir, da eignet sich die Person aufgrund von ihren Behinderungen plus vielleicht auch noch von ihren Kenntnissen aus ihrem Berufsalltag. Und dann werden die wie quasi aufgeboten und dorthin geschickt. Also die sind alle bei uns so im Stundenlohn angestellt. Die haben alle mehr oder weniger sonst noch eine Festanstellung und arbeiten bei uns dann so als Stundenlöhner.
Wie wirst du im Alltag eingeschränkt oder wo wirst du eingeschränkt? Ich weiss gar nicht, ob wir Zeit haben, dass du das alles aufzählst.
Das ist natürlich ein grosses Thema. Wobei im Alltag, es ist immer so ein bisschen, oder ich versuche natürlich meinen Alltag so zu gestalten, dass ich nicht eingeschränkt werde. Das heisst, meine Wohnung ist so eingerichtet, dass ich selbstständig wohnen kann. Mehr oder weniger. Was so wirklich etwas im Alltag ist, was ich nicht allein kann machen, was ich auch nicht, eigentlich nie selber mache, ist einkaufen. Das ist wirklich so aus verschiedenen Gründen so mühsam. Also selbst wenn man einfach nur klein ist, ist einkaufen schon mega mühsam. Ihr könnt euch vorstellen, die meisten Regale sind halt 2 Meter hoch oder so. Also man kommt nie an das hin, wo man braucht. Und wenn man auch noch nicht gut sieht, dann findet man halt das auch noch nicht, wo man braucht. Und genau, das ist so sicher etwas, was mich einschränkt. Und dann, ich kenne mich mega gut bei mir im Quartier und in der Stadt hier aus. Ich kann mich da recht gut bewegen. Ich habe einen Blindenführhund, der ist heute auch mit dabei, da, der Dexter, wo mir hilft, mich zu orientieren. Dort, wo ich mich auskenne, arbeite ich so mal ausnahmsweise ohne ihn. Aber sobald etwas anders ist, sobald irgendwie eine Baustelle ist oder ein Lastwagen sehr clever parkiert hat oder irgendetwas einfach sich verändert, dann wird es für mich schwierig. Es kann sogar auch gefährlich werden, weil ich irgendwie meinen Weg nicht mehr sehe und den Weg zu buchen, kann mega, mega schwierig sein. Und wenn ich ganz allein nicht mehr hergehe, wo ich noch nie gewesen bin, bin ich grundsätzlich gerade verloren. Ich kann keine Schilder lesen. Ich habe Schwierigkeiten schon, mich einfach zu orientieren, wo geht die Strasse entlang. Genau, also das ist so vielleicht das, was man sich vorstellen kann, was schwierig ist.
Wenn wir jetzt schon beim Dexter sind, wie hilft er dir denn genau im Alltag?
Der Dexter ist wirklich ein ausgebildeter Blindenführhund, der mir eigentlich einfach den Weg zeigt, beziehungsweise, das haben vielleicht alle schon mal gesehen, wie das aussieht, er hat so ein Gestellchen an, wie ein Zügel. Und dort habe ich mich dran und der Dexter läuft und zieht und er hat wirklich gelernt, dass er um alle Hindernisse rundherum läuft, dass ich nicht reinlaufe. Er ist auch so geschult, dass ich nicht den Kopf anschlage, also selbst Sachen, die er unten durch mag, weicht er aus und kann mir auch er hat so verschiedene Kommandos wie Zebra, also das heisst, dass er muss den Fußgängerstreifen suchen oder halt einfach den Trottoirrand. Und das ist quasi so sein Job, der mir Sicherheit gibt, der macht, dass ich in eine Baustellengrube runterfalle oder nicht mehr reinlaufe. Genau.
Er ist also offensichtlich nicht nur sehr herzig, sondern auch nützlich. Wieso hast du dich im Ursprung eben für einen Blindenhund entschieden?
Ja, er ist mein erster, der Dexter. Und ich habe ihn jetzt seit 6,5 Jahren. Und ich habe vorhin minimal noch besser gesehen. Also, ich war immer sehr schlecht gesehen, schon als Kind. Aber habe wie so an einem Punkt gemerkt, es wird nicht besser. Also, es war immer klar gewesen, aber es wird tendenziell eher schlechter. Und ich habe wie so gemerkt, dass ich unsicherer bin, wenn ich mich bewege. Also, zum Beispiel durch den Bahnhof Bern. Und ich kann sagen, dass die Leute vielleicht, weil sie mehr ins Handy schauen, nicht gleich Rücksicht nehmen wie früher. Aber dort war für mich wie so der Punkt gewesen, ich muss mir Hilfe holen, sonst ist es einfach zu gefährlich. Und die Option ist Hund oder Langstock, wie man richtig sagt, der weisse lange Stock. Und das wollte ich lieber nicht. Wollen. Ich wollte lieber quasi den Hund als Unterstützung. Wollen. Und ja, mit mal darum da und ja, so bin ich zum Dexter gekommen.
Und jetzt liegt er da ganz friedlich bei uns im Studio und ist am Schlafen. Auf was für Hilfsmittel außer dem Dexter greifst du denn sonst noch im Alltag zurück?
Das sind ganz verschiedene Sachen. Also sicher durch die Sehbehinderung kann ich zum Beispiel ein Lesegerät in meiner Wohnung. Das ist so eigentlich einfach ein Bildschirm mit einer Kamera, wo ich kann Bücher drunter legen oder Zeitung, wenn man das heute noch hat, oder auch einfach Post. Also ich komme natürlich immer auch noch zum Teil physische Post rüber. Und so kann ich das auf dem Bildschirm ganz gross machen und das noch lesen. Dann ist eigentlich das wichtigste Hilfsmittel für alle Sehbehinderten oder Menschen mit Sehbehinderungen ist mittlerweile halt das iPhone. Und ich sage bewusst iPhone nicht, weil ich will Werbung machen für Apple, aber Apple hat halt einfach schon sehr früh die Bedienungshilfe impliziert, die einfach installiert sind und sehr gut funktionieren. Nicht nur für sehbehinderte Menschen, sondern auch, es gibt auch Sachen, die gehörlose Menschen können nutzen können. Genau, das ist so mit das Wichtigste. Und ich sage jetzt, aus dem Kleinwuchs raus ist es halt vor allem die Einrichtung von der Wohnung. Also ich habe keinen 2 Meter hohen Kleiderschrank oder ich habe in der Küche und im Bad dort, so halt dort, wo man in einer Mietwohnung wie am wenigsten selber machen kann, habe ich halt überall eine Schemel zum Aufstehen, damit ich ans Bründchen komme, damit ich an den Kochherd komme. Ja, so vereinfacht.
Das ist vielleicht eine Anekdote, die dir gerade so in den Sinn kommt, die irgendwie typisch ist für das Leben mit Kleinwuchs oder einer Sehbehinderung, also eins von beidem oder auch beides. Ja, wo das so ein bisschen veranschaulicht irgendwie.
Ja, ich habe mir überlegt, ich habe mir ja zum Teil die Frage vorher weggeschickt, was eine gute Anekdote wäre. Mir ist etwas in den Sinn gekommen, so zum Thema Kleinwuchs, was mir passiert, zum Glück nicht so häufig, aber wenn ich ein Päckchen überkomme zu mir, wir haben so halt die Briefkastenanlage, wie das eigentlich bei allen Mietwohnungen ist. Und man hat natürlich darauf geachtet, dass ich einen Briefkasten unten habe, dass ich gut dazukomme. Aber wenn ich jetzt ein Päckchen überkomme, das nicht ins Milchkästchen reinpasst, gibt es so clevere Böstler, die dann das Päckchen auf die Briefkastenanlage aufstellen. Und die ist halt irgendwie 1,50 Meter oder noch höher. Und ich habe keine Chance, an meine Päckchen zu kommen.
Ja.
Das ist so etwas Mühsames, aber da kann man sich auch helfen, in der Zwischenzeit wissen, dass auch die Leute im Haus, wenn sie das sagen, dann stellen sie mir meistens Päckchen auch vor die Tür oder so. Aber das sind so Sachen, die manchmal die Leute nicht studieren oder nicht mitdenken. Genau. Ja.
Wenn man jetzt an Barrierefreiheit denkt, kommt einem meistens so das typische Bild in den Kopf mit, ja okay, den Rollstuhl passt dort die Rampe runter oder man kommt irgendwie um Treppen außenrum. Hast du das Gefühl, dass dort irgendwie Sehbehinderung oder gerade dein Kleinwuchs vielleicht übersehen werden? Oder wie sieht das für dich aus?
Dir hat bei der Einleitung mega gut erklärt, was alles zur Barrierefreiheit gehört. Wirklich Kompliment. Und dir hat gut gesagt, dass eben halt auch Signalisation oder Kommunikation mega, mega wichtig ist. Und ich glaube, Sehbehinderungen, würde ich sagen, wird sicher nicht so vernachlässigt. Also es gibt überall sehr viel Nachholbedarf, aber Sehbehinderungen, das ist etwas, wo ich glaube, die Leute können sich viel darunter vorstellen. Also man kann einfach mal die Augen zumachen und versuchen, sich zu orientieren. Und somit gibt es wie eine gewisse Grundsensibilität. Darum glaube ich, wird da schon, wenn man sich mit befasst, wird schon mitgedacht. Es ist manchmal ein bisschen komplexer, als einfach eine Rampe oder so hinzustellen. Aber würde jetzt nicht mit Ja beantworten. Und beim Kleinwuchs, ich würde es relativ vereinfacht sagen, alles, was rollstuhlgängig ist, hilft auch uns Kleinwüchsigen meistens schon. Weil das heisst, im Lift sind Knöpfe weiter unten, es gibt nicht höhere Stegentritte. In den Zug einsteigen ist auch für uns manchmal einfacher, wenn es eben ebenartig ist. Der profitieren wir sicher mit. Und ja, dann ist Kleinwuchs ist halt insofern sehr komplex, weil es sehr viele individuelle Sachen gibt, die halt so mit Erkrankungen. Also jetzt in meinem Fall, ich habe meine Finger nicht so gut bewegen, also ich kann keinen Pfust machen, weil ich versteifte Finger habe. Und da brauche ich natürlich im Alltag andere Hilfsmittel als andere Kleinwüchsige, die eine normale Handfunktion haben.
Ja, so gerne wir mit dir noch ewig weiterreden. Wie vorher schon gesagt, die Zeit ist knapp. Könntest du uns zum Abschluss vielleicht noch sagen, wie du dir würdest wünschen, dass Menschen mit dir umgehen? In dem Sinn so ein bisschen ein Tipp an alle Zuhörer in dem Sinn.
Hey, mega gerne. Danke für die Plattform. Ich finde den Umgang selber eigentlich immer sehr positiv. Es gibt selten, dass ich komische Begegnungen habe und die Leute sind meistens sehr, sehr hilfsbereit, wenn ich etwas mitgeben darf, so ein Alltagsärgernis, das ich wirklich habe. Überlegt euch, bevor ihr vom Auto, vom Velo oder vom E-Trotti weglauft, habt ihr das Fahrzeug so hergestellt, dass es nicht ein unnötiges Hindernis ist für jemanden, der nicht gut sieht. Und das ist wirklich das, was ich jeden Tag erlebe, weil man halt manchmal schnell herparkiert und denkt, ja, ich komme ja gerade wieder. Aber wenn ein Velo wirklich quer auf dem Trottoir steht, ist das für jemanden, der mit dem Stock unterwegs ist, ein riesen mühsames Hindernis. Ich mit dem Dexter, der Dexter weicht aus, aber es kann sein, dass wir da halt über die Strasse ausweichen, was unnötiges Risiko ist. Genau, das ist so das, was ich wirklich viel mitgebe. Überlegen dich, wieder parkieren und nehmt bitte ein bisschen Rücksicht.
Merci viel, viel mal fürs Vorbeikommen bei uns im Studio. Unsere Stunde ist leider schon vorbei. Ich muss sagen, ich fand das Ganze mega spannend, auch so viele verschiedene Erlebnisse zu hören, weil ich gehe so durch meinen Alltag und es fällt mir vielleicht alles gar nicht so auf. Aber eben für manche Menschen ist es eine andere Lebensrealität für mich als für mich. Und dann finde ich, ist es mega schön, wenn wir uns so eben den Austausch haben und vielleicht auch mal andere Seiten hören. Ja, du warst unsere Praktikantin heute. Ja. Du hast es sehr gut gemacht. Ich würde sagen, du wirst befördert von der Praktikantin. Du hast es super gut gemacht.
Danke vielmal. Danke, dass ihr dafür da seid.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.